Spiel ist doch nochmal so, wie ich besser glaube. Jetzt hört man mich auch. Wieder mal die Technik. Ja, und daraus könnt ihr dann vielleicht auch ableiten, dass ihr wieder beim richtigen Radiosender seid, Radio X. Der richtige Monatstag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Richtige Radiosendung, Umweltmagazin, Greenpeace, Frankfurt, diese Ansage dieses Jahr zum letzten Mal. Nächstes Jahr wird es uns sicher weiterhin geben oder vermutlich weitergeben, weil die Themen uns nicht ausgehen. Genau das wird der Inhalt unserer heutigen Sendung sein. Was war in 2019? Wir werden einen kleinen Jahresrückblick machen, über die einzelnen verschiedenen Aktivitäten und Inhalte sprechen. Ja, im Umweltbereich stand 2019 ganz unter dem Eindruck der Fridays for Future-Proteste und der anderen For-Future-Bewegungen, die sich dann später denen angeschlossen haben. Dabei ging es um das Thema Klimaschutz. Durch diese Proteste wurde die Thematik in den öffentlichen Fokus gerückt und führte zu Diskussionen in den verschiedensten Bereichen, Gesellschaftsbereichen. Zum Teil aber auch in Bereiche, in denen dann eben versucht wurde, vom eigentlichen Thema abzulenken. Stichwort Schulstreik, dürfen die das überhaupt? Es gab selbstverständlich darüber hinaus auch noch andere Umweltthemen, Umweltaspekte, bei denen Greenpeace und auch hier die Frankfurter Gruppe sehr aktiv war in 2019. In den verschiedenen AGs, ist die Friedens- und Abrüstungs-AG, dafür ist der Johannes Reinhardt heute da, Joe sei gegrüßt, hallo.
Hallo.
Dann haben wir das Thema Wald, die Andrea ist noch nicht da, sieht so aus, als ob sie es wohl heute nicht mehr schafft, dann werden wir das irgendwie anders abhandeln. Wir haben die Themen Freihandelsabkommen, dazu ist der Dieter Murmann im Studio. Hallo Dieter.
Hallo.
Schönen guten Tag. Dann haben wir Lebensmittel-Landwirtschaftsbereich, dazu haben wir die Julia Möller. Julia, hallo.
Hallo, hier ist die Julia.
Und dann haben wir tatsächlich jetzt noch Andrea, es ist nie zu spät und immer rechtzeitig.
Hallo.
Jetzt darfst du dir auch noch Hallo sagen. Ja, die Andrea Rohr macht bei uns den Wald. Ja, und ich bin der Otto Gebhardt und versuche die Leute hier mal so ein bisschen durch die Sendung zu steuern, mehr mich als die anderen, weil ich habe jetzt nämlich dieser Tage beschlossen, dass Winter ist und mir eine Erkältung eingeholt, damit man das auch richtig merkt. Ja, nachdem wir eigentlich viel vorhaben, lange Sinn, kurze Vorrede, wie auch immer, fangen wir an, steigen wir ein und zwar wollen wir anfangen mit der Friedens- und Abrüstungs-AG mit dem Joe Reinhardt. So eine kleine Einstiegsfrage, Joe, ansonsten hast du freies Feld. Manche werden jetzt etwas erstaunt sein. Ist das ein neues Thema für Greenpeace?
Nee, überhaupt nicht. Greenpeace wurde ja 1971 in Kanada gegründet, unter anderem von ehemaligen Vietnamkriegsveteranen. Und die ersten Aktivitäten von Greenpeace dienten der Abrüstung von Atomwaffen beziehungsweise dem Verbot von Atomwaffentests. Das waren so die ersten Schritte von Greenpeace im Bereich der Friedensarbeit. Und dann kamen im Laufe der Jahre all die Themen hinzu, an denen Greenpeace heute arbeitet. Insbesondere die europäischen Greenpeace-Büros haben sich dann vor 3 Jahren zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich müssen wir wieder ein bisschen mehr für das Peace bei Greenpeace tun. Insbesondere in Deutschland war der Wunsch sehr stark, denn Deutschland ist einer der 10 größten Rüstungsexporteure der Welt. Alleine in diesem Jahr sind die Rüstungsexporte aus Deutschland im Vergleich zu 2018 um über 60% gestiegen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Wir haben auf der Welt nach den Vereinten Nationen zufolge ca. 30 bewaffnete Konflikte, bei denen deutsche Waffen zum Teil eine sehr, sehr große, traurige Rolle spielen. Die Friedens- und Abrüstungskampagne von Greenpeace beschäftigt sich insbesondere mit den kleinen und Leichtwaffen. Das sind Waffen, die von 1 bis 2 Personen transportiert werden können. Denn in den bewaffneten Konflikten auf dieser Welt sind 80% aller, die da getötet oder verletzt wurden, Opfer dieser kleinen Waffen, also Pistolen, Maschinenpistolen, Handgranaten, Landminen, Raketen. und so weiter, das ganze Arsenal. Und in der Produktion und im Verkauf dieser Waffen spielt Deutschland eben weltweit eine ganz besondere Rolle. Und das wollen wir gerne ändern, natürlich auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, gibt es einen Zusammenhang, was ja immer wieder, wie soll ich das jetzt sagen, formuliert wird, zwischen der Nutzung von Atomkraft, Atombomben, was ja sehr oft diskutiert wird.
Da spricht man immer von dem Januskopf. Also wer ein Atomkraftwerk besitzt und betreibt, der ist technisch auch in der Lage, eine Atomwaffe zu entwickeln. Die meisten Atomwaffenprogramme, die wir auf dieser Welt haben, haben damit begonnen, dass man Atomkraftwerke gebaut hat. Dort hat man das Material hergestellt, was für die Herstellung von Atombomben notwendig ist. Ich nenne nur die jüngsten Beispiele, den Nordkorea, Pakistan beispielsweise oder auch der Iran, dem man ja den Versuch nachsagt, auch Atomwaffen zu entwickeln. Da gab es ja auch große Diskussionen im Laufe des Jahres. Und auch andere Staaten, sage ich mal, stehen im Verdacht, sich Atombomben verschaffen zu wollen. Es gibt zwar seit 1968 den sogenannten den sogenannten internationalen Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von atomwaffenfähigem Material, den sogenannten NPT. Der wurde 1968 schon geschlossen. Da steht auch drin, dass die Staaten, die Atomwaffen besitzen, Verhandlungen aufnehmen sollen zur Abschaffung von Atomwaffen. Passiert ist nichts. Im Gegenteil, die Staaten, die Atomwaffen besitzen, haben sich seit 1968 verdoppelt, die Zahl der Staaten.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Friedensarbeit und jetzt, was du angedeutet hast, Rüstungsexporten, ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Themenbereichen und Umwelt, Klimaschutz, weil ich meine, Greenpeace ist in erster Linie jetzt zunächst mal inzwischen eine Umweltschutzorganisation geworden.
Also heute weiß man aus der Friedensforschung, dass es zumindest zwei größere Konflikte in Afrika, beispielsweise der Konflikt um die Region Darfur, dass das ein Konflikt war um Wasser. Da ging es um die Verteilung von Wasser. Daraus ist ein langer bewaffneter Konflikt mit vielen Opfern entstanden. Einer der Mitauslöser des Kriegs in Syrien war eine jahrelange Trockenheit, die dazu geführt hat, dass viele Bauern nicht ihre Höfe aufgeben mussten, dass es Missernten gab, es gab weniger zu essen. Und das hat dann letzten Endes mit auch zu diesem schlimmen Konflikt geführt, der bis heute andauert. Also Klimawandel und Rüstungsexporte, Klimawandel und Waffenproduktion, das ist eine sehr gefährliche Kombination. Und deswegen ist es auch wichtig, hier in dem Bereich etwas zu tun, damit überall abgerüstet wird. Denn man kann den Klimawandel nicht dadurch reduzieren, indem man bewaffnete Konflikte vom Zaun bricht oder wenn irgendwo Wasserknappheit herrscht oder das Land nicht mehr bebaut werden kann, dass sich dann die Leute mit Waffengewalt darum streiten. Das kann nicht die Lösung sein.
Ja, es gibt ja diese Verteilungskämpfe, die dann auch noch unter Umständen mit dem Öl zu tun haben werden oder schon zu tun haben.
Das ist richtig, aber der ehemalige Direktor des UN-Umweltprogramms, Klaus Töpfer, sagt, die nächsten größeren Konflikte, die werden nicht mehr um Erdöl geführt, die werden um Wasser geführt.
Wir werden halt, wie gesagt, wie vorher schon andeutet habe, etwas kurz halten müssen, weil wir verschiedene, viele Themen haben. Kurz zum Schluss von dir, jetzt mal für diesen Blog, welche sind die Ziele, Herausforderungen für die Zukunft, also wirklich auch für die nähere oder mittelfristig, langfristige?
Wir müssen auf jeden Fall das tun, was wir hier in Deutschland tun können, nämlich die großen Rüstungskonzerne angehen. Wir müssen in der Öffentlichkeit deutlich machen, was für ein Leid angerichtet wird durch deutsche Rüstungsexporte. Ich denke, das kriegen wir auch hin. Und wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen Abrüstung in allen Bereichen, im konventionellen Bereich, im atomaren Bereich. Denn wenn der Klimawandel fortschreitet, dann sind mehr Waffen und mehr Klimazerstörung, das ist eine unglückselige Kombination, die kann nur ein böses Ende finden.
Mit Waffen kann man Klimawandel nicht bekämpfen?
Nein.
Okay. Vielen Dank, Joe, bis hierher. Du wirst uns nachher nochmal zum Thema Klima, Energie ein bisschen was sagen. Jetzt, Andrea, bist du dran. Ich hoffe, du hast dich jetzt gesammelt. Schön, dass du noch gekommen bist. Und sprech mit dem Mikrofon und nicht mit mir wieder mal. Wenn du das auch vielleicht lieber hättest, aber sei es drum, für die Leute am Radio ist es sicher erfreulicher, angenehmer. Die Andrea ist bei uns für den Wald zuständig und die Bilder vom Amazonas, die gingen ja dieses Jahr, also vom brennenden Regenwald, muss man dann wirklich sagen, die Bilder vom brennenden Regenwald im Amazonasgebiet gingen ja um die Welt. 2019 in Ausmaß, wie es bisher eigentlich noch nicht bekannt war. Andrea, was waren denn die Ursachen für die Brände?
Also ich muss dich ein bisschen berichtigen. Es waren zwar seit Jahren wieder die schwersten Brände und auch die große Brände von der Fläche her, aber es waren 2000er, also Anfang der 2000er Jahre waren noch mehr Flächen abgebrannt. Es stimmt aber, dass, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr viel weniger Wald im Amazonas abgebrannt wurde, deshalb war auch 2019 so ein Spitzenjahr. Die Gründe, ja, was soll man sagen? Also die Gründe eigentlich für brannten Amazonas ist nicht der Wald selbst, weil der kann sich nicht entzünden, so wie andere Wälder, die sich natürlicherweise auch in anderen Klimazonen aber auch entzünden, ist das bei den Tropenwäldern Amazonas nicht der Grund, weil da ist einfach auch zu feucht, sondern es ist Brandrodung. Es ist Brandrodung für Soja, für Viehzucht, ja. Genau. Und das betrifft, wie gesagt, die meisten Brände waren in Brasilien. Da ist ja bekannterweise, hört man ja immer, dass da große Flächen abgebrannt werden, gerodet werden. Aber es war diesmal auch Bolivien, es war Peru. Also es betrifft ganz verschiedene Länder.
Also ganz Amazonien. Das wird ganz Amazonien, als Amazonien bezeichnet, das länderübergreifend.
Und Bolivien war, wie gesagt, wenn man schon sammelt, dass das sehr viel, also sehr heftig auch betroffen im Vergleich zu Brasilien. Also nicht im Vergleich zur Fläche, sondern in Bolivien hat es noch nicht so gebrannt. Also,
Welche Bedeutung hat denn der Regenwald allgemein und speziell jetzt eben, bleiben wir mal bei dem Thema Amazonas, welche Bedeutung hat denn der Regenwald für unseren blauen Planeten,
also er hat
der ja auch sehr grün ist?
Ja, der hat eine immense Bedeutung. Also ich meine, wenn wir beim Thema Klimawandel sind, das ist der CO2-Speicher. Also nach dem Meer ist in die Wälder der größte CO2-Speicher, gut, die Moore auch noch, speichern auch noch sehr viel. Aber wie gesagt, das ist einer der größten CO2-Speicher und der Amazonas ist ein noch sehr großer und riesiger Tropenwald. Da kann man sich vorstellen, was da alles dann verloren geht, wenn da gebrandholzt wird. Und das beeinflusst ja auch das Klima, nicht nur in Südamerika, sondern auch weltweit, aber in Südamerika. Und das ist etwas, was ich nicht so ganz verstehen kann. Hängt auch in Brasilien, hängt in einigen Staaten in Brasilien, hängt das Klima, also da auch Regen und sowas von den Amazonas, Regenwald ab. Ob es den noch gibt oder nicht, das beeinflusst auch in Brasilien die Wirtschaft, ja. Auch die Viehwirtschaft, ich meine, da wird es auch trockener. Die hatten ja auch schon Dürreperioden.
Ja, genau, wollte also, gerade noch mal darauf hinweisen, weil ich das eigentlich ziemlich, vorsichtig ausdrückt, ernüchternd finde, wenn ich lese, dass der Amazonas unter Trockenheit leidet. Ich meine, ich weiß, ich war schon mal dort in der Gegend und ich weiß, was da an Wasser unterwegs ist.
Ja, vor allem muss ich mich vorstellen, es gibt ja schon Prognosen oder es gibt Skeptiker, die prognostizieren, dass es nicht mehr lange dauern wird, vielleicht höchstens noch 5 Jahre oder so und dann kippt er. Dann kann man der Trockenheit in Amazonas nichts mehr entgegensetzen. Also der Wald kann nichts mehr entgegensetzen. Der stirbt dann einfach ab.
Ja, und ist auch natürlich auch ein Hotspot der Artenvielfalt.
Ja, also die Artenvielfalt, was das Feuer alleine auch vernichtet, aber auch was das für das Klima bedeutet, ist ja noch, das können wir noch gar nicht einschätzen.
Wollen wir mal jetzt ein bisschen näher rücken geografisch, weil wir haben ja in Europa, Deutschland, auch hier direkt bei uns vor der Haustür, noch genug Fragezeichenwälder, die ja auch unter der Klimaveränderung leiden, kann man ja wirklich sagen. Wie steht es denn um die heimischen Wälder? Ich meine, der Stadtwald hier in Frankfurt oder anders ausgedrückt, die Stadt Frankfurt ist eine der waldreichsten Großstädte in Deutschland. Circa 6000 Hektar habe ich mir da aufgeschrieben. Um den Wald steht es ja auch nicht so gut.
Also um den Stadtwald steht es gar nicht gut. 96% der Bäume sind geschädigt, mehr oder minder geschädigt. Und es betrifft auch alle Baumarten, also es betrifft, ich bleibe erstmal bei den Baumarten. Also es sind alle Baumarten betroffen. Es sind auch die Laubbäume jetzt in größerem Maße betroffen. Das war früher nicht so sehr. Also ich meine, von Fichten hat man das erwartet, weil die Fichte ist ja überhaupt der Verlierer bei uns im Klimawandel an sich, weil der wächst ja bei uns sowieso auf ganz falschen Standorten. Die Fichte wächst eigentlich überhaupt nie, wächst nur über 700 Meter, kommt eigentlich natürlich Fichtenwald vor. Ja, und wo hier in Deutschland, sei es jetzt hier im Stadtwald, sei es in Hessen in den Wäldern, ja, da ist 39% ist Fichte im hessischen Wald. Das ist nicht natürlich. Es ist einfach der Wirtschaft geschuldet, ja, dass man einfach den Brotbaum brauchte und auch noch braucht oder noch festhalten will. Und es ist der große Verlierer. Aber das ist ja allgemein bekannt. Ich denke, da hört man ja auch und kann man auch genug sehen. Aber es betrifft, wie gesagt, alle Bäume. Es betrifft zum Beispiel auch Nadelbäume, die bis jetzt ziemlich resistent waren, oder man ging davon aus, wie zum Beispiel die Kiefer, die mit Trockenheit sehr gut auskommen kann, aber auch die Kiefern leiden darunter. Die Douglasie, die man aus Nordamerika hierher gebracht hat als Ersatz für die Fichte, weil die auch besser mit Trockenheit umgehen sollen, die leidet auch. Und wie gesagt, auch die Laubbäume. Und die Sache ist, man kann allgemein sagen, warum leiden diese Bäume, um was geht es? Also diese Wetterextreme, diese Trockenheit und Hitze zusammen, das sind jetzt schon 2 Jahre hintereinander, das ist einfach zu viel gewesen. Vor allem im Sommer brauchen die Bäume den Niederschlag, die Temperatur im Sommer ist ja ausschlaggebend. Und die waren einfach zu trocken oder es war zu wenig Niederschlag und da kam zur falschen Jahreszeit. Muss dazu sagen, dass auch der Grundwasserstand immer mehr abnimmt. Der ist auch sehr niedrig. Ja, also zum Beispiel im Hessischen Ried, da ist ja die Klage schon ganz lange und der ist auch sehr stark betroffen, aber auch hier in unserem Stadtwald. Und Bäume, die dann geschwächt sind durch Wassermangel aufgrund dieses Klimas, Veränderung, die werden dann eben anfälliger für Sekundarschäden, also durch Pilze und Insekten. Und das ist eigentlich das, woran diese Bäume quasi absterben. Ja, also es ist nicht nur die Hitze, es ist nicht die Trockenheit alleine oder primär, sondern es ist einfach, die werden anfällig. Die Fichten sind anfällig, Borkenkäfer, das kennt man ja oder hört man ja immer wieder. Die Kiefern haben Triebausfall durch einen Pilz, die Buchen sind von Pilzen betroffen, die Ahorne sind das erste Mal, hat man festgestellt, von der Rußrindenkrankheit hier befallen. Das ist eine Krankheit, die nur Ahorne betrifft, also nur diese Bäume befällt. Ja, auch andere Schadinsekten, es haben sich im Süden von Hessen zum Beispiel auch die Maikäfer vermehrt, ja, weil die Insekten von dem Klima ja auch profitieren. Und das sind also diese Schäden zusammengenommen. Ja, das ist einfach für den Wald ja zu viel. Also
ich habe diesen Waldzustandsbericht der Stadt dieser Tage nochmal gelesen. Ich fand es schon ziemlich erschütternd eigentlich. 97% der Bäume sind geschädigt. Da gibt es verschiedene Schadstoffgruppen zwischen 0 und 4. Genau. 0 und 3, Entschuldigung. 0 sind die noch in Ordnung. 1 bis 3 geschädigt. Mehr stark, mittel, wie auch immer geschädigt. Da frage ich mich, wo stehen diese 3%, die nicht geschädigt sind? Anderes Thema Bäume. Ich meine, wir haben natürlich auch noch andere Bäume in der Stadt, in den Parks, in Alleen. Ich weiß, ich wohne im Gallus, die wunderschöne Frankenallee. Da wird dann empfohlen, wir sollen als Bürgerinnen und Bürger die Bäume doch gießen. Wie steht es denn insgesamt um den Baumbestand in der Stadt?
Also da muss ich dir ehrlich sagen, kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur allgemein sagen, dass sehr viele Bäume gefällt werden müssen wegen Verkehrssicherung. Und das betrifft bestimmt Bäume, nicht nur in der Stadt, auch natürlich woanders, aber bestimmt Bäume in der Stadt. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns in der Siedlung sind einige große Bäume, also wirklich große alte Bäume gefällt worden im letzten, also noch diesem Jahr. Und die standen eben auch an Punkten, wo ich mir vermuten würde, die waren leichtgründig geschädigt und man hat sie nicht stehen lassen oder nicht stehen lassen wollen oder können. Und das ist zum Beispiel, hat zugenommen auch, ja, also dass Bäume gefällt werden müssen, auch weil sie eben so geschädigt sind, dass sie einfach unsicher sind.
Vor allem werden sie ja anfällig bei Sturm, oder?
Und junge Bäume,
wenn sie schon angegriffen sind.
Das betrifft aber auch Bäume zum Beispiel im Wald. Also es gibt, das kommt noch dazu, dass bei Kiefern sehr viele Brände, es war auch hier im Wald, aber wir hatten ja in Brandenburg sowas, gab es ja diese Berichte von diesen großen Waldbränden. Das ist das eine. Und dann der Windwurf, dass die Bäume anfällig werden bei Windwurf. Das betraf zum Beispiel auch der Stadtwald, ist ja nicht nur Frankfurt hat, also auf Frankfurter Fläche, sondern die Stadt Frankfurt hat auch Stadtwald im Taunus. Also Wald im Taunus, da wurden die alten Buchen zum Beispiel durch Windwurf hingerafft, wenn man das so sagen will. Also das kommt dann noch dazu als Schaden. So, ja, das stimmt. Und bei der Buche muss ich dazu sagen, weil ja so die Diskussion ist, welche Bäume, wie gehen wir damit um? Und die Fichte ist eindeutig der Verlierer. Und wir sind ja eigentlich Buchenland. Und das ist ja mal Diskussion, ist die Buche eigentlich auch der richtige Baum? Aber bei der Buche hat sich herausgestellt, was da ein Problem ist oder was damit reinspielt, ist die Auflichtung. Also dass sehr viel Wald immer noch durch die Forstwirtschaft, wie sie betrieben wird, aufgelichtet wird. Das heißt, es werden viele Bäume entnommen, es werden einzelne Bäume stehen gelassen, die Buchen sind, ja, und dann diese einzelnen Bäume, zum Beispiel die Buchen, die sind schutzlos dann überhaupt noch, die sind schutzlos der Sonne, der Hitze ausgeliefert und das schädigt die dann mehr. Also es ist auch die Forstwirtschaft, wie die betrieben wird, gerade was die Laubbäume angeht, ja, die auch da mit reinspielt, wo die Buche dann anfällig wird, eben wie gesagt, für diese Schäden und dann ja.
Dafür gibt es ein Zertifikat des FSC, aber auf das können wir jetzt heute nicht mehr eingehen. Ja, vielen Dank mal für bis hierher. Ich will jetzt den Leuten mal ein bisschen Musik gönnen, damit sie mal ein bisschen entspannen können bei den schweren Themen, die wir haben. Ich habe hier den Manuel Bu, der ist seit neuestem in unserer Gruppe, macht Musik und er hat den Titel False Heroes aufgenommen. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches und auch was auch immer Jahr. Ein weiterer Schwerpunkt in diesem Jahr waren die verschiedenen Freihandelsabkommen und da hauptsächlich ganz weit vorne auf der Agenda Mercosur. Das macht jetzt der Dieter Murmann für uns. Dieter, mal ganz kurz den Leuten, wofür steht Mercosur? Auch der Begriff zum Beispiel mal.
Ja, Mercosur ist ein Zusammenschluss von südamerikanischen Ländern, das Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, die sich zu einem, ja, ähnlich wie die EU zusammengeschlossen haben, also zum Wirtschaftsverband zusammengeschlossen haben. Und unsere Europäische Union hat halt mit diesem Zusammenschluss, also mit den Mercosur-Staaten, das sogenannte Mercosur-Abkommen verabschiedet. Das heißt, verabschiedet ist es nicht. Das ist praktisch nur eine Einigung herbeigeführt worden über das Abkommen. Verabschiedet wird es erst, wenn es durch die Parlamente ist, wenn es erst alles komplett übersetzt ist. Also wird im nächsten Jahr mit gerechnet, dass das dann auch endgültig durch das Parlament abgesegnet wird.
Wer sind die Vertragsverhandlungspartner? Diskussionskritikpunkte?
Ja, auf der einen Seite die EU. Und zwar hier die EU-Kommission, die hat ja praktisch den Auftrag aus der Europäischen Union, alle Handelsthemen selbstständig zu verhandeln und auch für die komplette Europäische Union zu verabschieden, beziehungsweise zu entwickeln. Und die Verabschiedung erfolgt dann durch das Europäische Parlament. Aber im Normalfall haben die einzelnen Nationalstaaten da kein großes Mitspracherecht mehr. Das heißt, die können über den Europäischen Rat können die versuchen, Einfluss zu nehmen. Aber grundsätzlich ist, wenn das ausgehandelt ist, dann Sache des Europäischen Parlaments, das Ganze auch abzusegnen, zu ratifizieren.
Ja, ein bisschen der Verhandlungsstand. Mercosur ist doch eigentlich bisher immer so bis vor einem Jahr, anderthalb unterm Schirm geflogen, der anderen großen Freihandelsthemen, TTIP zwischen USA und der EU, Kanada, CETA und EU.
Ja gut, generell kann man sagen, eigentlich die ganze Diskussion, wir haben sie jetzt auch schon gehört, ist momentan ja durch das Klima geprägt. Klima, Fridays for Future, Artensterben, das sind die großen Themen. Leider sind so ein bisschen diese ganzen Handelsthemen, auch die Handelsverträge, so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Und die Verhandlungen von Seiten der EU-Kommission, die waren ja schon immer so, dass das mehr oder weniger im Geheimen, sage ich jetzt mal, stattgefunden hat. Es wurde also wenig nach außen getragen. Die großen Lobbyisten, also die Konzerne speziell, die Wirtschaft, hat sehr stark mitgearbeitet bei diesen Verträgen, während die NGOs wie zum Beispiel Greenpeace da nicht unbedingt geladen waren, um irgendwo ihre Ideen mit einzubringen. Das heißt, das ist ein wirtschaftsgeprägtes Abkommen, das dann erstellt wird, verhandelt wird mit den entsprechenden Staaten. Die sind ja schon seit 20 Jahren dran, mit den Mercosur-Staaten zu verhandeln. Und jetzt eigentlich erst dieses Jahr ist das zu dem Abschluss gekommen. Wie gesagt, Abschluss heißt, es ist eine Vereinbarung getroffen, die aber noch nicht ratifiziert ist jetzt.
Ja, wie steht es um diese Diskussionspunkte? Ich wollte vorher kurz, als die Andrea das über den Amazonas erzählt hat, schon mal umschwingen, aber dachte, wir können ja da jetzt in dem Block noch drüber reden. Das spielt ja auch keine unwesentliche Rolle, was da gerade in Brasilien im Amazonasgebiet passiert. Gibt ja schon durchaus einen Zusammenhang, oder?
Ja, klar gibt es einen Zusammenhang. Und zwar müssen wir ja sehen, dass speziell jetzt Brasilien, also es betrifft, wie Andrea schon gesagt hat, ganz Amazonien, es ist nicht nur Brasilien jetzt, aber Brasilien hat halt schon einen großen Anteil an dieser Sache. Und wir haben jetzt seit Anfang dieses Jahres, haben die einen Präsidenten, Bolsonaro, ich würde sagen, es ist ein rechtsradikaler Militarist, also als radikal kann man ihn auf jeden Fall bezeichnen. Und er ist sehr stark mit der Landwirtschaftslobby verknüpft. Also er hat auch dort Minister ins Amt gerufen, die eigentlich Lobbyisten der Landwirtschaft sind. Und bei diesem Mercosur-Abkommen geht es in erster Linie eigentlich darum, wenn man es auf einen Nenner bringen will, wir wollen günstig nach Europa Fleisch, ist die eine Seite, einkaufen und aber auch Futtermittel. Aber auch Ethanol und sonstige Biokraftstoffe und so weiter. Das soll also hier in die EU gebracht werden. Während umgekehrt haben wir Interesse daran, dass unsere Autos nach Südamerika günstig verkauft werden, dass also da die Zölle wegfallen. Und das sind so, man kann sagen, Fleisch und Futtermittel gegen Technik, wenn man so will.
Industrieprodukte.
Und das ist auch ein Riesenthema vom Prinzip her, weil wir wieder damit auch festzementieren, dass wir die den globalen Süden eigentlich so behandeln, wie wir das die ganze Zeit schon gemacht haben. Die sollen als Rohstofflieferanten und billige Arbeitskräfte sollen sie liefern, während wir die hochtechnisierten Artikel dorthin bringen. Das heißt, es ist ein Ungleichgewicht, sowohl auch von der Verhandlung her, als auch dann von dem, was jetzt im Endeffekt dabei rauskommt, dass also diese Länder nach wie vor in unserer Abhängigkeit sind. Als Rohstofflieferant, Rohstoff ist ja auch sehr oft vom Markt abhängig, wie gerade jetzt die Preise sind. Wie viele Kaffeelieferanten haben schon knapsen müssen, kriegen nicht mehr die Einstandskosten mehr raus, weil der Kaffeepreis zusammenbricht. Und das Gleiche gilt für andere Rohstoffe auch.
Also nicht nur industriell nutzbare Rohstoffe, sondern auch letztendlich im Lebensmittel-, Landwirtschaftsbereich.
Ja.
Ja, okay. Welche Möglichkeiten gibt es denn, dir Veränderungen zu erreichen, jetzt meinetwegen inhaltlich in den Verträgen oder generell diese Verträge, diese Abkommen ganz zu stoppen? Hat da die Zivilgesellschaft Einflussmöglichkeit auf die Politik?
Ja, wir sehen es ja. Also jetzt speziell durch diese ganze Klimadiskussion ist es ja so, dass dieses Thema mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Wir hatten ja in diesem Jahr, im Grunde genommen reden wir über drei große Abkommen, das einmal JEFTA, das wurde Anfang des Jahres.
JEFTA ist das mit Japan?
Ist mit Japan, das okay. Abkommen mit Japan, das wurde also Anfang dieses Jahres in Kraft gesetzt praktisch, wurde wirksam. Das existiert also jetzt schon. Das war schon ein Abkommen, das rein von der EU-Kommission und vom EU-Parlament verabschiedet wurde. CETA ist noch nach wie vor Thema. Das ist zwar schon vorläufig in Kraft, aber bestimmte Teile, nämlich diese Investitionsschutzteile mit den entsprechenden Schiedsgerichten sind noch nicht in Kraft. Die müssen erst noch bei uns vom Bundesverfassungsgericht ist noch ein Urteil zu erwarten. Der EuGH hat inzwischen das Ganze abgesegnet. Von deren
also
Seite
der
aus.
Europäische Gerichtshof
hat das abgesegnet. Von deren Seite ist das okay, dass es eine Paralleljustiz gibt. Generell ist das halt immer noch Thema, das CETA, weil es hier auch in der Bundesrepublik noch ratifiziert werden muss. Wir rechnen im ersten Halbjahr nächstes Jahr damit, dass es soweit ist, dass das also zur Ratifizierung ansteht, also wenn die Verfassungsgerichtsurteile vorliegen. Und dann hätten wir die Chance noch speziell, also die Bundesregierung, so wie sie heute aufgestellt ist, wird wahrscheinlich nichts dagegen unternehmen, aber die hessische Landesregierung und auch Baden-Württemberg mit grüner Beteiligung hätte theoretisch die Möglichkeit, das Ganze zu Fall zu bringen. In dem Moment, wo die Grünen sich in den Regierungskoalitionen outen und sagen, okay, wir stehen zu dem, was wir damals auch bei Demonstrationen zu TTIP und CETA schon gesagt haben und beschlossen haben, dass wir diese Abkommen in der Form nicht für gut heißen, und müssten sich jetzt nur auch outen, müssten sagen, okay, das Dazu stehen wir nach wie vor und müssten dann in der Koalition sein. Da müssen wir uns als hessische Landesregierung halt bei der Ratifizierung enthalten. Damit wäre das Thema zu Fall gebracht. Aber wir hatten hier bei der Landesversammlung der Grünen in Frankfurt Mitte des Jahres, hatten wir den Herrn Andevasier gefragt, wie es denn aussieht
mit seinen Versprechen. Der hessische Wirtschaftsminister, muss ja immer ein bisschen dazu sagen, für manche, die es vielleicht nicht wissen, wer was ist. Okay, ja, Entschuldigung, mach weiter, kein Thema.
Da er ja mit der beliebteste Politiker in Hessen wohl anscheinend ist, nach Umfragen, bin ich von ausgegangen, dass das bekannt ist.
Ja, nein,
aber
okay.
Der Herr Al-Wazir hat halt da gesagt, wir haben das anders mit der in den Koalitionsvereinbarungen stehen. Das heißt, da steht drin, dass wenn das zur Ratifizierung kommt, dass wir dann auch zustimmen werden. Also die werden einfach, die Grünen an der Stelle wortbrüchig. Die Bundesgrünen sind noch nach wie vor angeblich dagegen. Aber die Grünen in den Landesregierungen von Kretschmann erwarte ich mir da auch nicht viel. Baden-Württemberg wird wahrscheinlich auch dafür stimmen. Und damit wird es schwierig, das CETA noch aufzuhalten. Wobei Niederlande und Österreich haben inzwischen da sich in der Form geäußert, dass sie da nicht so ohne weiteres zustimmen werden. Aber gut, müssen wir abwarten. Da würde ich jetzt keine Prognose mehr erlauben.
Wie sehen denn Alternativen zu diesen gängigen Freihandelsabkommen aus? Also mir ist jetzt gerade wieder zum 100. zum x-ten Mal eingefallen, als du das erzählt hast mit dem Lebensmitteltausch gegen Autos. Wäre sicher einfacher, das Know-how zu tauschen, als jetzt die richtigen Produkte, was ja aus verschiedensten anderen Gründen, Stichwort Transport etc., wichtiger wäre. Wie sehen denn eventuelle Alternativen aus?
Ja, die Alternativen würden eigentlich, so wie wir uns hier bei Greenpeace mit dieser Gruppe genannt haben, fair handeln. Wir müssten eigentlich auf das Faire mehr Gewicht legen. Das heißt, wir können Verträge schließen mit anderen Ländern, mit anderen Unternehmen oder Unternehmen nicht, aber mit anderen Ländern Verträge schließen. Aber die müssen halt fair sein. Und das, was hier gemacht wird, ist nicht fair. Wir müssen einfach sagen, unser bestehendes Wirtschaftssystem, das auf Profit basiert und Wachstum, wird mit diesen Problemen, die wir heute haben, nicht mehr klarkommen. Die ganzen Probleme, die wir haben, sei es Klimaschutz, sei es Artensterben, sei es Müllproblem, Raubbau an der Natur, auch die Flüchtlingsproblematik, wir haben sie vorhin schon angesprochen, ist mit ein Ausdruck unserer Wirtschaftspolitik. Die Leute, die nichts zu essen haben, die nicht wirtschaftlich so im Rücken an der Wand stehen, die werden ganz einfach sich irgendwann auch wehren. Da sind dann die Waffen aus Deutschland ganz gut zu gebrauchen. Aber es wird einfach mit unserem Wirtschaftssystem nicht gelingen, die ganzen Probleme aus der Welt zu schaffen. Wir müssen da komplett neu denken und da gehören auch diese Verträge dazu.
Ganz kurz nochmal Schluss zu dem Themenblock. Ich weiß, das ist halt alles etwas gedrängt, aber es ist nun mal so. Jetzt wurde ja ganz groß in die Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit kundgetan, Green Deal der neuen EU-Kommission unter dem Vorsitz der Frau von der Leyen. Wird das Auswirkungen, ist es absehbar, welche könnten denn das eventuell sein im Hinblick auf die Freihandelsabkommen?
Ja, wenn die Frau von der Leyen sich an diese Aussagen hält, was sie gesagt hat mit Green Deal und Umbau der Wirtschaft nach ökologischen Gesichtspunkten in Europa, dann wäre das sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei auch da sicherlich noch viel zu tun wäre und das Wirtschaftssystem wäre nach wie vor noch vorhanden. Aber es wäre zumindest mal ein Schritt, wobei sie wird garantiert sehr viel Gegenwind aus den einzelnen Ländern, speziell im Osten hier bekommen, die ganz andere Interessen haben. Wir sehen es ja schon, wie schwierig es ist mit Klimaschutz und mit Flüchtlingsproblematik, wie da zerstritten die EU ist und dass die Frau von der Leyen das so ohne weiteres auf die Reihe kriegt, dass das Ganze in der Richtung, wie sie es propagiert hatten, wie sie es zumindest mal in ihrer Rede zum Einstand praktisch in der EU-Kommission gesagt hat. Ob das funktioniert und ob sie es schafft, weiß ich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall ein guter Schritt. Ich weiß nicht, ich habe sie persönlich mal angeschrieben. Ich warte noch auf Antwort zu dem Thema. Und meines Erachtens kann die EU-Kommission, weil wollen wir mal ganz kurz zu Mercosur kommen können, die kann eigentlich nicht zustimmen zu einem Abkommen, das mit Brasilien getroffen wird, mit diesem Präsident Bolsonaro, der eigentlich nach vorne bringt, dass der Urwald abgeholzt wird, dass er verbrannt wird, um Fläche zu bekommen für Fleischproduktion und für Futtermittelproduktion. Und das ist eigentlich mit auch ein Thema unseres Deals, den wir abschließen wollen, des Handelsvertrags, weil das ja genau produziert wird. Wir bieten ja an, gebt uns mehr Futtermittel, gebt uns mehr Fleisch. Und das funktioniert halt am besten, wenn man da den Urwald für abholzt.
Gut, jetzt weiter. Julia, du musstest jetzt lange genug warten, oder nicht genug, aber lange warten. Die Lebensmittel- und Landwirtschafts-AG, die Julia Möller, ist jetzt da dafür zuständig. Und zwar eine der aktuellen Kampagnenaktivitäten von Greenpeace steht unter dem Motto Make Something. My TH im Englischen war noch nie sehr gut. Deshalb versuche ich es jetzt mal wieder mit Deutsch. Was ist darunter zu verstehen?
Ja,
du kannst es sicher besser aussprechen.
Ja, nochmal kurz dazu. Ja, Make Something, genau. Okay. Was ist das eigentlich? Ja, Greenpeace hat sich Ende 2017 überlegt, die neue Kampagne Make Something, auf Deutsch etwas machen, zu starten. Worum geht's da? Eben beim letzten Thema klang ja schon an, unser jetziges Wirtschaftssystem muss umgebaut werden. Im Prinzip geht's auch bei Make Something darum, weil es geht vor allem darum, wegzukommen von diesem Massenkonsum. Also darunter verstehen wir, es gibt ja diesen alljährlichen Black Friday, der Schwarze Freitag in den USA, mittlerweile auch immer mehr in Deutschland, wo es darum geht, anhand von, es gibt ganz viele Rabatte auf ganz viele Produkte, auch im Internet und so, zu bestellen. Das ist also ein Tag, an dem der Konsum angekurbelt werden soll. Und da setzt genau die Make Something Week an, die jährlich einmal stattfindet zu diesem Datum. Das ist Ende November immer, wo global ganz viele Aktionen zum Thema, okay, wir wollen wegkommen von diesem Massenkonsum stattfinden. Was versteht man konkret darunter? Es geht also darum, nicht irgendwas wild zu kaufen, ohne Sinn und Verstand, sage ich jetzt mal. Also nicht so wild zu konsumieren, sondern es geht darum, zu tauschen, zu reparieren, etwas zu leihen, etwas selber zu machen, Neues wieder aus Alpen zu machen, also das weiter zu nutzen. Es geht darum, das Bestehende, was man hat an Sachen, und wir haben alle genug Sachen, weil der durchschnittliche Haushalt hat nämlich 10.000 Produkte. Das wissen viele nicht, aber wenn man mal überlegt, was so in seinem Keller.
Ich fange nachher gleich an zu zählen, wenn ich nach Hause komme.
Was in seinem Keller schlummert, ja, da kann man sich denken, okay, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja, genau. Also es geht insgesamt natürlich auch darum, gerade bei dieser Sache, was mache ich was selber, Müll zu vermeiden. Und da haben wir jetzt mit Greenpeace Frankfurt angesetzt, in diesem Jahr, aber auch schon im letzten Jahr. Wir hatten dieses Jahr ein großes Make Something Event, haben wir es genannt, im Saalbau Bornheim. Das machen wir auch nächstes Jahr wieder. Zu den Terminen kommen wir aber noch mal am Ende zum Mitschreiben.
Ja, genau.
Genau, Make Something Event. Wir haben da eine Messe draus gemacht. Wir hatten ganz viele Stationen, wo wir zum Beispiel Deo, Spülmittel, Waschmittel, alles Mögliche selber gemacht haben, um zu zeigen, wie einfach das geht, aber auch, dass das Spaß macht. Und da können wir halt schon mal hingehen und sagen, wir vermeiden diese Einwegverpackung, wir vermeiden Müll und wir machen was selber. Wir wissen ja auch, was drin ist, und haben unter anderem das gemacht. Wir hatten aber auch noch andere Initiativen dabei, zum Beispiel diese städtische Initiative für mehr Sauberkeit in Frankfurt, die Clean FFM waren dabei, die Mainbecher, die jetzt den nachhaltigen Kaffeebecher in der Stadt verbreiten, die von der FES jetzt übernommen wurden, die waren dabei. Und dann noch eine Nachhaltigkeitsinitiative an der Goethe-Uni Frankfurt, die heißen Goethes Green Office. Und wir werden das Gleiche nächstes Jahr auch wieder machen, weil das echt gut ankam. Und weil die Leute auch da immer mehr anfangen, sich bewusst zu werden, okay, ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen Verpackungen, ja, von diesen Einwegverpackungen insbesondere. Und auch generell von diesem massiven Konsum, was ich eben sagte, einfach so zu kaufen, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was das so für einen Einfluss auf die Umwelt hat. Und im Rahmen dessen, also im Rahmen von Make Something, machen wir auch zweimal im Jahr eine Kleidertauschparty, im April und im Oktober. Dazu kommen wir auch gleich zu dem nächsten Termin.
Zu den üblichen Saisonen, was die Modebranche anbelangt.
Genau, oder? Die okay. Kommt auch seit Jahren sehr gut an, deswegen machen wir das auch immer wieder. Und gerade bei der letzten hatten wir geradezu einen Ansturm, im Saalbau Südbahnhof sind wir da immer. Und da geht es halt auch darum, im Sinne von Make Something Spirit, wir kaufen nicht, sondern wir tauschen in dem Fall. Denn man hat ja häufig im Kleiderschrank ganz viele Dinge, die man gar nicht, entweder man hatte sie noch gar nicht an oder schon ganz lange nicht mehr an. Und wir bieten...
Kommen so die 10.000 Teile zustande?
Genau, unter anderem, ja, auf jeden Fall ein Teil davon. Und wir bieten eben da eine Plattform und einen Raum an dem Tag, natürlich auch Kaffee und Kuchen und noch ein paar andere Sachen, wo wir eben sagen, ihr könnt hier tauschen und braucht dann eben nichts zu kaufen. Und so hat man was Neues im Schrank, ohne was Neues gekauft zu haben. Und vielleicht kurz ein Fakt dazu. Ich habe noch ein paar Zahlen rausgesucht. Also im Schnitt kauft jeder Deutsche oder und jede Deutsche im Jahr ungefähr 40 bis 70 Kleidungsstücke. Wenn wir jetzt mal sagen, es sind so um die 50, dann kauft also jeder jede Woche ein neues Kleidungsstück. Das ist schon relativ viel. Und wenn wir uns überlegen, was wir davon effektiv wirklich so anziehen, man hat ja Lieblingsstücke und so, dann brauchen wir das alles gar nicht, was wir da so kaufen. Und so wollen wir als Greenpeace Frankfurt mit dieser Kleidertauschparty, deswegen machen wir sie auch zweimal im Jahr, genau unterschiedliche Saisonen dann mit abgreifen, eben zeigen, dass es auch anders gehen kann.
Nochmal zurückzukommen auf dieses Make Something. Ich habe jetzt den Begriff nicht so weit gefasst, aber es passt natürlich inhaltlich. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, es war ja, glaube ich, auch immer die Zielrichtung von euren Aktionen, Dinge selber zu machen, Kosmetika, Reinigungsmittel. Was ich immer besonders spannend fand, ist Bienenwachstücher. Das finde ich was ganz Schönes. Ist das nicht sehr zeitaufwendig, sowas selber zu machen? Und kannst du vielleicht beispielhaft mal ein Produkt rausgreifen, wie das funktioniert?
Ja, vielleicht machen wir da mal unseren Kassenschlager dieses Jahr sozusagen. Nein, unsere Veranstaltungen sind natürlich kostenfrei, aber das, was wirklich total gut ankam dieses Jahr, was wir immer wieder machen und was auch total einfach ist, einfach ein Deo selber zu machen. Da nehmt ihr einfach nur 2 Esslöffel Öl. Also ihr könnt dazu Kokosöl nehmen, Olivenöl, irgendein Öl, was ihr zu Hause habt. Dann 1 Esslöffel Natron, 1 Esslöffel Speisestärke und dann so nach Wahl noch irgendein ätherisches Öl, wenn ihr mögt. Und da könnt ihr natürlich auch frei auswählen, was ihr da haben wollt. Also da kann man machen, was man will und sich so vom Geruch her dann einrichten, wie man das möchte. Ja, also das ist super einfach. Das hat man in 2 Minuten zusammengemischt. Und wenn ihr zum Beispiel mal im Unverpacktladen vorbeischaut, wir haben ja dieses Jahr mittlerweile den 3. jetzt in Frankfurt, da gibt's Natron, da kann man gleich 1 Kilo kaufen und das reicht für ziemlich viele Deos. Und wenn ihr das dann einmal macht, könnt ihr auch gleich so viel Deo machen, dass es irgendwie für ein Jahr reicht. Und damit müsst ihr auch nicht mehr daran denken, dass ihr immer wieder das neu kaufen müsst, sondern immer mal wieder nur neu machen. Und also ihr könnt gleich eine größere Menge machen. Und spart damit Einwegverpackungen, ganz viele, weil Deos sind ja häufig da einmal verpackt und man wirft das dann weg, nachdem man es verwendet hat und es alle ist. Plus, ihr wisst, was drin ist. Und wie gesagt, mit so einem einfachen Rezept kann man sich ja schon ein tolles Deo zusammen mixen.
Gibt es denn da Möglichkeit, dass man das vielleicht über unsere Internetseite, die verschiedenen, weil wie ich schon sagte, es gibt ja Reinigungsmittel, die man selber machen kann, Shampoos, nochmal mein Bienenwachstuch.
Genau, wir haben mittlerweile eine große Palette an ganz verschiedenen Rezepten zusammengestellt. Und viele davon findet ihr auch auf unserer Webseite. Das ist ja www.greenpeace-frankfurt.de. Genau, oder ihr schaut an einem unserer nächsten Workshops vorbei oder eben beim nächsten Make Something Event. Und vielleicht kommen wir auch gerade zu den Daten schon, weil wir sehen das auch bald schon.
Genau, fast am Ende von dem Blog. Genau.
Also die nächste Kleidertauschparty, Tauschen statt Kaufen, findet im Saalbau Südbahnhof statt am 18. April. Das ist wie immer ein Samstag und die Woche nach Ostern. Und dann haben wir unser großes nächstes Make Something Event. Wie gesagt, die Messe mit verschiedenen Stationen zum Thema, wie kann ich was selber machen statt kaufen, aber auch eine Tauschecke von Kleidung wird es da auch wieder geben, aber halt in kleinerem Rahmen und andere Initiativen werden dabei sein. Also es geht da an dem Tag um Müllvermeidung, aber auch ganz viel um Nachhaltigkeit generell. Und das ist am 17. Mai im Saalbau Bornheim. Ja, so von 12 bis 17 Uhr etwa.
Okay, also die Termin findet ihr dann im Laufe der Zeit oder jetzt schon vielleicht auf unserer Internetseite, die Julia ja gerade schon gesagt hat. Vielen Dank an euch bisher. Jetzt mache ich mal wieder etwas Musik. Ich habe hier, jetzt hoffe ich, treffe den richtigen CD-Player, weil der eine etwas defekt ist. Die Mane Stelzer mit dem Dennis Lapp, die waren beide bei dieser wundervollen, sehr, sehr schön, tollen Veranstaltung im Horst da vor Weihnachten von Virus Musik Radio. Und die Mane ist eine 1000 Sassöse. Sie hat unseren Radentscheid-Logo entworfen und gleichzeitig gibt es das Lied auch für diese tollen, sehr aktiven Frauen in unserem Radentscheid. Den würde ich damit ein Denkmal setzen, Gedankenstrich, ohne sie auf den Sockel zu heben. Mane und Trima. Joe, Energie, Klima war ja auch einiges los. Stichwort Kohleausstieg, Ausstiegsgesetz. Das wurde ja besprochen, verabschiedet, wo unter anderem eben auch Wirtschaftsvertreter dabei waren, auch Vertreter, Vertreterinnen aus den Umweltschutzbereichen. Wie ist denn da der Stand?
Ja, der Stand ist, dass es steht. Also es geht nichts voran. Im Gegenteil, es soll im kommenden Jahr das Kohlekraftwerk Datteln noch ans Netz gehen. 2020. Das ist ein Kohlekraftwerk, das die Freunde vom BUND lange durch erfolgreiche Klagen aufgehalten haben, weil die Genehmigungen fehlerhaft waren. Und jetzt gab es ja im vergangenen Jahr die Kohlekommission, die gesagt hat, wir wollen aus der Kohle aussteigen. Und jetzt geht man aber her und will im kommenden Jahr noch ein neues großes Kohlekraftwerk ans Netz bringen, obwohl wir ab nächstes Jahr runter müssen mit den CO2-Emissionen. Das heißt, wir müssen Kohlekraftwerke abschalten und nicht anschalten. Was sich im Verkehrsbereich tut, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir hatten letztes Jahr eine tolle Demo hier anlässlich der IAA für eine ökologische Verkehrswende. Und wenn man sich das anhört, was unser Verkehrsminister in den letzten Wochen und Monaten von sich gegeben hat, dann haben wir da auch im nächsten Jahr noch genug Arbeit, um auch die Verkehrswende voranzubringen.
Kohleausstiegspaket, das jetzt verabschiedet wurde oder durch den Bundesrat ging, wie ist die Einschätzung von Greenpeace?
Das reicht hinten und vorne nicht. Das sagt nicht nur Greenpeace und die anderen Umweltverbände, das sagt auch die Wissenschaft. Es gibt ja diese wunderbare Initiative Scientists for Future, wo wirklich sehr bekannte und Experten drin sitzen, die ganz fundiert dieses sogenannte Kohleausstiegsgesetz zerpflückt haben und gesagt haben, das geht überhaupt nicht weit genug. Und da muss sich also noch Grundlegendes ändern und die Maßnahmen müssen eigentlich noch viel konsequenter und viel entschlossener werden, damit man da vorwärts kommt. Wie gesagt, wir müssen im nächsten Jahr einige Kohlekraftwerke abschalten, damit es da auch wirklich ernsthaft vorwärts geht. Und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf zu dem, was wir vorhin über Lateinamerika und Brasilien insbesondere gehört haben. Auch da ist es ja so, diese ganzen Rohstoffgeschichten, dahinter hängen ja auch menschliche Schicksale. Ich wollte nur noch ergänzen, in Brasilien gibt es die höchste Mordrate an Umweltschützern. Da werden pro Monat etwa 1 bis 2 Umweltschützer umgebracht. Und ich kann nur sagen, mit Mördern und Brandstiftern und deren Auftraggebern macht man keine Freihandelsabkommen. Die stellt man vor Gericht. Genauso, denke ich mal, ist es hierzulande, dass man, so wie es in den Niederlanden passiert ist, die Gerichte bemühen muss, damit die Regierung wirklich konsequenten Klimaschutz betreibt. In die Niederlande, das höchste niederländische Gericht hat kürzlich die niederländische Regierung dazu verdonnert. Wenn wir das hier in Deutschland auch hinkriegen, dann wäre das schon mal eine tolle Sache.
Ja, ich wollte jetzt nur kurz 2 Sätze ergänzen zum Thema Klima, Energie, hier vor allem im Verkehrsbereich. Was wir eben brauchen laut Greenpeace sind keine Neuzulassungen für, also nicht mehr ab 2025 Neuzulassungen für Autos mit Diesel- und Benzinmotoren. Ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, Bahn, Busse, was ja erfreulich ist, dass eben die Mehrwertsteuer ab dem 1. Januar 2020 von 19% auf 7% gesenkt wurde, allerdings nur für Fernzüge im Moment noch. Und dass die Deutsche Bahn eben auch ziemlich Geld bekommt, um die Infrastruktur aufzubauen, die ja über Jahrzehnte kaputt gespart, geschlossen, stillgelegt, wie auch immer wurde. Und weiter ist es notwendig, eben den Fuß- und Radverkehr zu stärken, den auszubauen. Und da gibt es natürlich hier in Frankfurt eine erfreuliche Entwicklung. Das ist der Erfolg vom Radentscheid, der ja um die 40.000 Unterschriften gesammelt hat. Und da gibt es dann die Verhandlungen zwischen den Vertrauensleuten vom Radentscheid und der Römerkoalition hier aus CDU, SPD und Grüne. Es mündete dann in einen Vertrag, der jetzt umgesetzt wird, Stück um Stück. Und dann sieht es so aus, als ob sich da zumindest was bewegt. Der Radentscheid wird es weiter begleiten und verfolgen, wie es sich entwickelt. Und Höhepunkt des Jahres, der Joe hat es schon angedeutet, war natürlich die IAA-Demo mit rund 25.000 Teilnehmern, wobei 7.000 Fußdemonstranten ab der Hauptwache zur Messe gegangen sind, dann 18.000 Radfahrerinnen, Radfahrer in der Sternfahrt aus Südhessen, Nordhessen, teilweise kamen Leute aus Mannheim und Stuttgart mit dem Rad hierher, an der Messe geendet hat. Und eigentlich war diese IAA in der Form, muss man das mal so krass ausdrücken, ein absolutes PR-Desaster für den Verband der Automobilindustrie von VDA. Sie haben sich der öffentlichen Diskussion verweigert. Der Vorsitzende, der Chef vom VDA, hat dann auch noch seinen Rücktritt zum Ende des Jahres angekündigt. Und dieses Konzept der IAA steht ja jetzt ganz massiv in der Kritik, wo es unter anderem mehr darum geht, eventuell den Standort zu verlagern. So viel zu dem Thema. Ich habe jetzt noch zwei Sätze zum Thema Meere. Das ist jetzt schade, aber die Ingrid ist erstens nicht da und zweitens ist jetzt die Zeit doch wieder leider etwas knapp geworden. Bei den Meeren geht es eben darum, dass Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen. Und zwar sollen das um die 30% der Meere, die sollen bis 2030 geschützt werden, dass eben die Arten sich dort erholen können. Da gibt es nächstes Jahr eine Konferenz in New York, wo Greenpeace Unterschrift sammelt. Die Greenpeace-Schiffe sind unterwegs in der Antarktis, um das, um vieles, manches, den Klimawandel und so weiter zu beobachten, zu dokumentieren. All diese Informationen nochmal zum Schluss findet ihr auf der Greenpeace-Frankfurt.de Seite oder überhaupt greenpeace.de, das ist dann die Deutschlandseite. Und jetzt müsst ihr durch, vor allem die, die jetzt zuhören, und es gilt natürlich auch für die, die nicht zuhören, aber die, die jetzt zuhören, sind am meisten betroffen. Alles Gute für 2020, kommt gut rein, feiert kräftig. Und ich bin sicher, oder ich hoffe mal, ihr hört uns nächstes Jahr auch wieder zu. Und es war interessant für euch für heute.
Und kommt vorbei bei unseren Veranstaltungen.
Genau, nächste Schnupperabend ist am 6. Januar, 18 Uhr, im Baumweg 10, im Hinterhaus in die Treppe hoch. Dieter, Julia, Andrea und Joe, vielen Dank, dass ihr im Studio wart. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Radio X plus 7 könnt ihr die Sendung nachhören, ab ja vermutlich morgen über die Internetseite radiox.de. Und wir haben bei Greenpeace-Frankfurt auf unserer Internetseite einen Punkt, wir bei Radio X, da haben wir ein Archiv von den letzten Sendungen. Und wenn das jetzt alles klappt, was ich vorhabe, gibt es noch Echo and the Bunnymen und Clay.